Hallo, hier ist wieder Aufgeklärt Staunen. Unter der paradoxen Überschrift „Das Leben selbst spielt eine unbemerkte Rolle im Leben“ sind wir heute einem Rätsel, ja Geheimnis auf der Spur, das sich am Ende jedoch in eine ziemlich banale, aber dennoch aufschlussreiche Erkenntnis auflösen wird. Gehen wir wie gewohnt schrittweise vor. Gibt es Ereignisse, die ursachlos geschehen? Epikur, ein griechischer Philosoph aus dem 3. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, war hiervon überzeugt. Nach seinem Weltmodell scheren Atome, die kleinsten Bausteine der Welt, zuweilen ohne jede Ursache, gleichsam urplötzlich aus ihren geraden Bewegungsbahnen aus. So abstrus diese Auffassung klingt, die moderne Elementarteilchenphysik scheint diese Theorie zu bestätigen und spricht in diesem Zusammenhang von objektivem Zufall. Denn auch beim Zerfall radioaktiver Atome ereignen sich anscheinend objektive Zufälle. Es kann nämlich keine Ursache dafür angegeben werden, warum ein Atom gerade jetzt und nicht früher oder später zerfällt. Dass es gerade in dieser Richtung und nicht in einer anderen ein Elektron aussendet. Dies alles habe nichts mit fehlenden Kenntnissen oder unseren Erkenntnisgrenzen zu tun, heißt es, sondern geschehe ursachlos, indeterminiert, eben zufällig, sodass es grundsätzlich unmöglich sei, zu bestimmen, warum gerade dieses oder jenes sich zu einem bestimmten Zeitpunkt zutrage. Und was der Elementarteilchenphysik recht ist, das sei unserer Menschenwelt billig. Denn grundlose Vorkommnisse gespenstern durch unseren Alltag. Diese beschäftigen Schriftsteller insbesondere seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In André Gides Roman »Die Verliese des Vatikans« stößt der Dandy Lacfadio ganz bewusst, aber ohne ersichtliches Motiv, einen Fremden aus einem fahrenden Zug. Er verübt ein Verbrechen ohne Motiv. Ähnlich erschlägt in Dostojewskis Schuld und Sühne Rodin Raskolnikow eine alte Wucherin und deren Schwester mit einem Beil. Auch wenn Raskolnikow die Wucherin anschließend bestiehlt, geht es ihm doch nicht um die Beute. »Ich habe einfach getötet«, sagt er, und man darf hinzufügen, willkürlich, ohne erkennbaren Grund. Gleichfalls ermordet in »Der Fremde« von Albert Camus die Hauptfigur Merceau einen Araber mit 5 Schüssen, ohne genau angeben zu können, warum er es tat. Er drückt auf den Abzug des Revolvers, weil die Sonne ihn blendete, also ohne Grund. Außerdem wird in Samuel Becketts Molloy ein Köhler ohne irgendein Motiv getötet und nicht zuletzt steht in Max Frischs Graf Öderland ein gewissenhafter Bankangestellter vor Gericht, der gleichfalls aus unerfindlichen Gründen einen Hausmeister mit einer Axt erschlägt. Auch er beging einen Mord einfach so. Solche grundlosen Verbrechen werden mit einem französischen Ausdruck Acte gratuit genannt, was so viel wie willkürliche Handlungen heißt. So befremdlich die literarischen Beispiele für grundlose Verbrechen erscheinen, abwegig sind sie nicht, wenn man bedenkt, dass grundlose Verbrechen auch in der Alltagswelt herumgeistern. Schon der Kirchenvater Augustinus, 4. 5. Jahrhundert, fragt in seinen Bekenntnissen mit Bezug auf den Römer Catilina, sollte er ohne Grund gemordet haben? Für solche grundlosen Morde 3 historische Beispiele. Im 15. Jahrhundert hat Gilles de Rais, ein reicher, schöner, tapferer Mann, guter Christ mit breiter Bildung, plötzlich ohne ersichtlichen Grund furchtbare Gräueltaten begangen. Seine grausamen Massaker blieben unerklärlich. Er selbst und auch sonst niemand wusste einen Grund hierfür anzugeben. Ähnlich hat Anfang des 19. Jahrhunderts Daniel Schmolling, bis dahin unauffälliger Bürger, seine geliebte Henriette Lene durch Messerstiche brutal umgebracht. Obwohl er ein umfassendes Geständnis abgab, Motive für seine Bluttat vermochte er nicht zu nennen. Nicht zuletzt sei ein Vorfall aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erwähnt. In einer französischen Provinzstadt richteten die beiden Schwestern Papin ein regelrechtes Blutbad an, ohne dass sie selbst oder andere Motive für ihre grausamen Taten ausmachen konnten. Wiederholt kommt es zu solchen merkwürdigen Ereignissen ohne erkennbaren Grund. Dabei gehen die einen eher kaltblütig und überlegt vor, andere heißwütig und brutal. Mal entspringt die Tat einem blinden Drang, mal einem spontanen Entschluss, mal beruhen die Massaker auf einer fixen Idee. Bis heute geben solche scheinbar unerklärlichen Gewalttaten der Justiz Rätsel auf. Sind doch die Beweggründe eines Straftäters für die Festlegung des Strafmaßes von allergrößter Wichtigkeit. Glücklicherweise erschließen sich dem sezierenden Blick am Ende doch noch einige Motive, Gründe, Ursachen, die lediglich verdeckt waren. Amokläufer beispielsweise, die auf einmal ohne Grund randalieren und töten, rächen sich nicht selten an einem Umfeld, das ihnen fast jede Anerkennung verweigert. In anderen Fällen allerdings stößt die Justiz auf Grenzen. Dann werden gewöhnlich Psychologen und Psychiater zu Rate gezogen. Diese machen nicht selten tiefer liegende Zeit- und Objektverschiebungen für den Spuk verantwortlich. Bei einer Zeitverschiebung liegen die Ursachen für eine Gewalttat lange zurück. Die Gräueltat ist dann eine verspätete Antwort auf eine im Gedächtnis gespeicherte Kränkung oder Zurückweisung, eine im Unbewussten schwelende Wut oder Verletzung, die sich manchmal erst nach Jahren entlädt. Darum entsteht leicht der Eindruck, die Gewalttat habe sich grundlos ereignet. Ähnlich wie bei der Zeitverschiebung verhält es sich bei einer Objektverschiebung. In diesem Falle trifft die Gewalttat eine Person, die gar nichts mit dem Gewaltauslöser zu tun hat. Ein Angestellter beispielsweise schlägt aus heiterem Himmel seine Partnerin blutig, anstatt seinen Vorgesetzten, der ihn schon so lange schikaniert. Hier trifft die häusliche Gewalt einen Menschen, der mit der Gewaltursache in keinem Zusammenhang steht. Darum erscheint dieses Vergehen gleichfalls als unverständlich und unbegründet. In Wahrheit aber machen die genannten Gewalttaten lediglich latente Konflikte manifest. Es gibt für sie gute Erklärungen. Nun passieren allerdings immer wieder Ereignisse, die sich auch mit Zeit- und Objektverschiebungen nicht erklären lassen. Wie stark man diese gespenstischen Fälle durchleuchtet, es lassen sich einfach keine Motive, Gründe, Ursachen aufspüren. Bis zum Zeitpunkt des Gewaltverbrechens benahm sich die fragliche Person sogar ziemlich normal, unauffällig, durchschnittlich. Auch bei der Aufklärung solcher Gewalttaten ohne erkennbare Motive suchen die Gerichte im Allgemeinen die Unterstützung der Psychologie. Die frühere Psychiatrie führte derartige Gräueltaten zumeist auf eine Geistesverwirrung des Delinquenten zurück. Man schloss von der Tat auf eine Geisteszerrüttung und erklärte anschließend den Straftäter für wahnsinnig oder verrückt. Jedoch funktioniert dieses Erklärungsmodell nur sehr begrenzt. Denn es ist unsinnig, von einer unerklärlich schlimmen Tat auf eine Verrücktheit des Täters zu schließen, wenn der umgekehrte Schluss nicht funktioniert. Das heißt, wenn man nicht vom Geisteszustand eines Delinquenten auf seine Tat schließen kann, weil sich der Straftäter sonst ganz normal, unauffällig, durchschnittlich verhält. Dann darf seine Straftat nicht einfach auf eine Geistesverwirrung zurückgeführt werden. Im Grunde ist die attestierte Geistesstörung nur eine als Erklärung getarnte Leerstelle für eine Begründung. Sie ist aber keine. Darum spricht man heute lieber von niederen Beweggründen, was uns der gesuchten Lösung schon einen Schritt näher bringt. Aus der ganzen Verlegenheit meinen schließlich Theologen heraushelfen zu können. Sozial unverträgliche, fehlgesteuerte Impulse, welche die Psychiatrie in der Neuzeit als Geisteskrankheit, Wahnsinn oder eben als niedere Beweggründe bezeichnet, erklären nämlich Theologen mit der Erbsünde oder dem Teufel. Scheinbar unergründliche, anarchische oder kaltblütige Regungen, die zu fürchterlichen Ausschreitungen führen, entstammen also nach christlicher Auffassung der Erbsünde. Diese markiert die faule Stelle der menschlichen Natur. Jeder von uns gilt als wurmstichig, hat gewissermaßen den Teufel im Leib. In der Moderne werden allerdings aus Erbsünde und Teufelsbesessenheit unfassbare psychopathologische Phänomene. Und wie Priester als Gegenmittel geständige Beichten und reuige Bußen verordnen, so verschreiben Ärzte langwierige Psychotherapien, während Richter abschreckende oder bessernde Strafen den Verirrten auferlegen. Mag es auch überraschend, ja skurril klingen, sowohl die Theologen mit ihren abstrusen Erbsünden und Teufelslehren, als auch die Psychiater mit ihren zweifelhaften Theorien über Wahnsinn und Geisteskrankheit halten die gesuchte Antwort auf motivlose Gewaltverbrechen bereits in ihren Händen. Nur maskieren, entstellen, ja verschütten sie die gesuchte Antwort mit ihrem religiösen Vokabular und ihren psychiatrischen Fachbegriffen. Deshalb wollen wir jetzt von den grundlosen Straftaten alle theologischen und psychologischen Begriffsgewänder abstreifen. Daraufhin ergibt sich folgendes Bild. Wenn es für ein Verbrechen keinen Grund gibt, der Täter also bei klarem Verstand ist, ein intaktes Bewusstsein besitzt, dann gehört die Tat so zu ihrem Urheber wie das Wasser zum Fluss oder der Baum zum Wald. Sich grundlos zu ereignen bedeutet dann nicht mehr einfach aus dem Nichts, sondern aus der eigenen Natur des Übeltäters hervorgegangen zu sein. So muss die Tat schon vor ihrer Ausführung dem straffälligen Täter ähnlich gewesen sein oder durch einen Wandel seiner Persönlichkeit ähnlich geworden sein. Da nun die Tat offenbar mit ihrem Urheber verwandt ist, erscheint sie als grundlos. Damit sind wir in den Glutkern der Erklärung vorgestoßen. Die Ursache scheinbar ursachloser Verbrechen ist deren Urheber selbst. Genau aus diesem Grund bedarf es zu ihrer Erklärung nicht zusätzlich greifbarer Motive oder konkreter Auslöser. Sein Leben selbst ist der unbeachtete Teil seines Lebens, wie es im Titel unseres Podcasts heißt. Denn es ist das eigene Naturell, das einen Menschen mit unwiderstehlicher Macht zu grausamen Handlungen, abscheulichen Überlegungen und furchtbaren Bluttaten hinreißen kann. Zugespitzt ausgedrückt: Das Leben, das jeden von uns zu dem macht, der man von Geburt an ist, nimmt Anteil an dem Leben, das jeder von uns führt. Friedrich Nietzsche drückt das so aus: Zweifle nicht daran, du wirst getan. Freilich gefällt den meisten von uns eine solche Auflösung unseres Rätsels nicht. Wir sträuben uns hiergegen und möchten nicht die Peiniger selbst und deren Dispositionen für ihre schlimmen, sozial unverträglichen Entgleisungen verantwortlich machen, sondern die jeweiligen Situationen, in denen sie sich befanden. Zugegeben sind Gräueltaten oft auch Auswirkungen des sozialen Umfeldes, des Milieus. Aber diese Erklärungen hatten wir ja ausgeschlossen, überzeugt davon, dass es anscheinend auch grundlose Verbrechen gibt. Das Phänomen der motivlosen Gräueltaten, des Act gratuit, erzwingt geradezu das Eingeständnis, dass es nicht nur gute Menschen gibt, die erst durch bestimmte Situationen grausam werden. Mit unerbittlicher Schärfe formuliert: Einige von uns waren allem Anschein nach schon als Ferkel eine Sau. Demnach lautet meine Hypothese: Etliche angeblich ursachlos ausgeführten Verbrechen erscheinen nur deshalb als willkürlich, weil die Ursache der Urheber selbst ist. In manchen Fällen müssen schlimme Taten auf das Naturell der Täter zurückgeführt werden. Vielleicht erschreckt die eine oder den anderen dieses Resultat. Doch überraschend ist das Ergebnis nicht. Denn solche seltsamen Phänomene wie motivlose Verbrechen trifft man ja nicht nur im kriminellen Milieu an. Genauer betrachtet bestimmen sie auch unseren Alltag in vielfältiger Hinsicht. Was tun wir nicht alles scheinbar grundlos, ohne dass wir es bemerken, weil wir hierzu durch unser Naturell bestimmt werden? So sind wir zwar frei, das zu denken, zu erwägen und zu tun, was wir wollen, nur sind wir deshalb noch lange nicht frei, auch zu wollen, was wir wollen. In letzter Beziehung werden wir hintergründig von etwas her verfügt, das wir allerdings doch nur wieder selbst sind. Unser Naturell, das unser Dasein bis in die letzten Winkel und Fasern durchdringt, wirkt mehr oder weniger unmerklich durch all unser Wollen, Denken und Handeln hindurch. Der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, 18. bis 19. Jahrhundert, bringt es so auf den Punkt: Was für eine Philosophie man wählt, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist. Wie stark unser Naturell unser Leben beeinflusst, ist uns oft gar nicht wirklich bewusst. Insbesondere aufgeklärte Menschen möchten es nicht gerne zugeben, weil sie der Ansicht sind, sie hätten ihre Auffassungen über Leben, Gesellschaft und Welt allein nach klugen Erwägungen gewonnen. Häufig tun wir so, als seien wir nach reiflicher Überlegung auf der Grundlage nachvollziehbarer Argumente zu unseren Lebens- und Weltauffassungen gekommen. Im Idealfall liefern wir gute Gründe, warum wir einen Standpunkt vertreten. Aber wann überzeugen uns Argumente? Warum überzeugen sie den einen, die anderen hingegen nicht? Haben wir unseren Standpunkt wirklich durch Sachargumente gewonnen? Oder haben wir bloß nachmalig plausible Gründe gesammelt für eine zuvor bereits mehr oder weniger unbewusst gebildete Meinung? Gewinnen wir also unsere Überzeugungen auf der Basis triftiger Gründe? Oder suchen wir gute Gründe für eine von uns zuvor schon eingenommene Position? Befriedigen uns also Argumente, weil sie stimmig und triftig, oder lediglich, weil sie unsere mehr oder weniger verborgenen Vormeinungen bestätigen? Diese skeptischen Fragen müssen wir hier nicht abschließend klären. Sie sollen lediglich deutlich machen, dass die Ursache unserer Auffassungen und Handlungen zumindest teilweise auch unser Naturell ist. Und in dem Maße, wie wir selbst die Ursache, der Urheber unserer Auffassungen und Handlungen sind, erscheinen uns diese als grundlos, weil sich dann ja außerhalb unseres Naturells keine weiteren Motive, Gründe und Ursachen auffinden lassen. Da wir diese grotesken Zusammenhänge jedoch nicht so leicht durchschauen, können wir durch solch scheinbar grundlose Handlungen und Auffassungen uns selbst schnell zu einem Rätsel werden. Dabei ist es doch lediglich unser Leben, das uns diese vermeintlich unergründliche Rolle spielen lässt. Somit durchzieht eine verkannte Grundlosigkeit nicht nur die sogenannten motivlosen Verbrechen, sondern das gesamte Alltagsleben ebenso. In Richard Wagners Oper Tristan und Isolde spannt Tristan seinem Freund Marke die ihm versprochene Isolde aus. Enttäuscht und ratlos über diesen Freundschaftsbruch fragt König Marke den unerforschlich tief geheimnisvollen Grund, wer macht der Welt ihn kund? Und Tristan, selbst ratlos über seine Tat, antwortet: O König, das kann ich dir nicht sagen, und was du fragst, das kannst du nie erfahren. Besonders krass tritt die angebliche Grundlosigkeit dort hervor, wo Menschen freiwillig wiederholt große Körperanstrengungen auf sich nehmen. Manchmal wissen wir nicht, was wir tun. Das ist schon ziemlich beunruhigend. Doch noch viel beunruhigender ist es, wenn wir nicht wissen, warum wir etwas tun. Wie Tristan bei Richard Wagner kommen auch Grenzgänger leicht ins Stottern, wenn sie nach ihren persönlichen Motiven zur freiwilligen Wahl lebensgefährlicher Klettertouren oder anderer abenteuerlicher Wagnisse gefragt werden. Sich selbst zum Rätsel geworden, stammelte so Frederick A. Cook, ich zitiere: Weshalb verlangte ich so brennend, den Nordpol zu erreichen? Was hoffte ich zu gewinnen? Was konnte ich im Fall des Erfolges erwarten, als Ertrag meiner Hoffnungsträume zu ernten? Cook wusste keine Antwort. Ehrlich gestand auch Tonino Pagrelli seine Unwissenheit, als er darüber nachdachte, warum er in hohem Alter noch Berge besteigt. Ich zitiere Pagrelli: Weiß ich, warum mir Gemüsesuppe schmeckt? Weiß ich, warum ich das Gebirge liebe und nach dem Meer kein Verlangen habe? Ich weiß es nicht. Dieses Missverhältnis zwischen der freiwilligen Wahl einer entbehrungsreichen Zeit, leidvollen Strapazen und tödlichen Risiken auf der einen Seite und der Undurchsichtigkeit der Motive hierzu auf der anderen ist überaus erstaunlich. Die meisten Grenzgänger setzen sich über diese Verlegenheit mit seltsamen Scheinantworten zurück. Geradezu unbeholfen klingt das geflügelte Wort Mallorys, der wie viele andere bei einem Versuch umkam, den höchsten Berg der Welt zu besteigen. Ich zitiere wieder. Ich will den Everest bezwingen, einfach weil es ihn gibt. Das ist natürlich keine Antwort, keine Erklärung, sondern eher schon eine Frage, lediglich als Antwort getarnt. Wohl zu den nachdenklichsten Kletterern des 20. Jahrhunderts gehört Reinhard Karl, der wie viele Extremsportler bei einer Bergtour sein Leben verlor. Reinhard Karl stellte sich angesichts der Mühen und Entbehrungen bei seinen gewagten Abenteuern wiederholt die Frage: Warum? Hier ist nun ein längeres Zitat. Warum machen wir das denn überhaupt, Klettertouren, wenn es solch ein Scheißjob ist? Ja, warum macht man das? Wenn ich das nur wüsste. Ich kann nicht begreifen, warum jemand Geld ausgibt, um schwere Rucksäcke, die halb so schwer sind wie man selbst, auf einen Berg zu tragen. Niemand begreift, warum man das macht, was man da oben sucht. Ich weiß es nicht. Du weißt doch, wie ein Big Wall ist. Warum machst du wieder einen? Du bist doch frei, niemand zwingt dich dazu. Du sagst, du willst die Natur erleben? Ach, was ist denn das, die Natur? Reicht es nicht, wenn du hinaufschaust? Musst du denn das alles anfassen? Dann fass es doch unten an. Das ist der gleiche Fels wie oben. Was kann dir denn der Fels geben? Nichts. Du sagst, du willst dich erleben, willst dich finden? Nichts wirst du finden, gar nichts. Und was wirst du auf dem Gipfel in den Händen halten? Ich kann es dir jetzt schon sagen. Ebenfalls nichts. Ich habe keine richtige Antwort. Zitat Ende. Dennoch trieb es geradezu Reinhard Karl immer wieder von Neuem auf die Berge, bis er eines Tages im Alter von bloß 36 Jahren durch eine Eislawine im Himalaya ums Leben kam, ohne dass er für seine Passion, seine Leidenschaft einen Grund gefunden hatte. Aber es gibt einen Grund, eine Antwort auf das Warum. Und der Grund ist bei Reinhard Karl, wie in allen vergleichbaren Fällen, der Urheber, dessen Naturell, seine ihm unverfügbare Natur. Man könnte auch sagen, das Leben, das Reinhard Karl ausmachte, nahm Anteil an dem Leben, für das er sich entschied. Verallgemeinert gesprochen. Die Urheber selbst sind die gesuchte Ursache ihrer scheinbar ursachlosen Handlungen, Auffassungen, Leidenschaften. Ihre unerklärlichen Wiederholungstaten, Verhaltensweisen, Denkmuster sind der ritualisierte Echoraum ihrer unverfügbaren Natur. So spielt ihr Leben selbst in ihrem Leben eine oftmals übersehene und unterschätzte Rolle. Hiermit hat sich das Mysterium der grundlosen Taten zu guter Letzt doch in die ebenso unheimliche wie banale Erkenntnis aufgelöst, dass unser Naturell für unsere Aktivitäten eine Relevanz besitzt, die unserer Aufmerksamkeit häufig nur entgeht. Unser Leben selbst ist der meist unbeachtete Teil unseres Lebens. Das war es mal wieder. Aufgeklärt Staunen mit Frajo. Bis zum nächsten Mal.